Der Text der heutigen Predigt, der steht sogar schon an der Kanzel hier vorne. Das war gar nicht abgesprochen. Ich habe es auch erst vor wenigen Tagen eingetragen. Ich glaube, es war Vorsehung, dass direkt dieser Vers aus Johannes 14, Vers 19 auch heute mein Predigttext ist. Es ist ein Jesuswort, das er gesprochen hat, bevor er gestorben ist, bevor er auch verstanden ist. Und ein Wort, das unzähligen, Hunderten von Tausenden von Millionen Gläubigen in den letzten 2000 Jahren, vielen vermutlich sogar auf dem Sterbebett, die letzten Worte waren, die ihm zugesprochen wurden und die eine unerschütterliche Hoffnung auf das gegeben hat, was noch kommt. Jesus, er sagte zu seinen Jüngern, es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Ich war als Kind auf vielen Beerdigungen. Heutzutage will man ja die Kinder da möglichst raushalten. Die dürfen ja nichts davon erfahren, möglichst bis sie 18 sind, weil es ist ja alles emotional viel zu erdrückend. Bei mir war das ganz anders. Mein Vater war Gitarrist und hat auf vielen Beerdigungen gespielt und hat einen großen Verwandtschaftskreis. Und so war das ganz normal für mich, als Kind auf Beerdigungen zu sein. Und ich kannte dieses Gefühl einer Beerdigung als Trauer. Und trotzdem dieses, was kann man nicht beschreiben, wo Trauer und Freude sich dennoch mischt, weil ich in der Regel nur auf christlichen Beerdigungen war. Und ich weiß, ich muss in der ersten oder zweiten Klasse gewesen sein, da fuhren wir auf die Beerdigung eines entfernten Verwandten. Ich hatte ihn nie in meinem Leben kennengelernt, er war bei einem Autounfall ganz jung verstorben. Und ich weiß, wie ich auf diesen Friedhof kam, es war heiß, mitten im Sommer und es war anders. Ich konnte als Erstzweitklässler nicht greifen, was da anders ist, aber ich spürte und merkte das als Kind, das ist etwas anderes. Wir redeten später und ich weiß nicht genau, was ich fragte, aber ich erfuhr, dass dieser junge Mann starb und er vermutlich ohne Gott starb. Und als Kind weiß ich, wie ich darüber nachdachte, wo ist er? Was ist jetzt mit diesem Leben? Und diese Frage konfrontierte mich früh, wie anders ist es, wenn ein Mensch lebt, zum Ende des Lebens kommt und stirbt mit dieser Hoffnung, mit dieser Gewissheit. Schaut darauf, wie in diesem Vers, ihr könnt ihn ja treffend mitlesen hier vorne, wie das ihr sollt auch leben oder ihr werdet auch leben, verknüpft ist mit jemand außerhalb von mir selbst, mit Jesus selbst. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn wir an diesen Sonntagmorgen vor ungefähr 2027 Jahren schauen, ich habe mich nicht geirrt in der Zeitrechnung, wahrscheinlich war es die ganze Zeitrechnung von uns 4 Jahre etwas verschoben, ist ja auch egal, wann genau es war, aber dieser Sonntagmorgen nach dem Sabbat, dort vor den Toren Jerusalems in dieser Gruft, der änderte auch für die Jünger alles. Wir lesen in den Evangelien, dass die engsten Leute von Jesus, die letzten Jahre mit ihm verbracht haben, die ihn haben predigen hören, die seine Wunder gesehen haben, die dabei waren, als er Lazarus von den Toten auferweckte, die dabei waren, wie er mehrfach ankündigte, dass er leiden, sterben und auch verstehen müsse, der engste Kreis rannte weg. Der engste Kreis war nicht mehr da, nicht nur aus Angst vor den Römern, sondern aus einer inneren seelischen Angst. Wo ist er? Verloren ist der Kampf, vorbei ist es. Wir lesen in keinem Bericht davon, dass seine Jünger dabei waren, als Jesus vom Kreuz geholt wurde. Wisst ihr, wer Jesus vom Kreuz geholt hat? Da waren Frauen dabei, Jüngerinnen von ihm. Und 2 Männer, vermutlich etwas älter, die aus dem höchsten Stand der Juden kamen. Josef von Arimathea und Nikodemus. Der Nikodemus, der wenige Jahre vorher nachts mit Jesus zusammensaß und fragte, Jesus, wie komme ich in dieses Reich? Und sie opferten alles, was sie hatten. Ihr Ansehen politisch, ihren Einfluss, weil sie sich mit diesem Gekreuzigten in Verbindung brachten und ihn vom Kreuz nahmen. Die Jünger waren weg. Ich glaube nicht, dass sie in diesem Moment an diesen Vers dachten. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Was sie dachten war, weil er tot ist, werde ich auch sterben. Das war ihre Denkweise in diesem Moment. Und wir finden in den 4 Evangelien diese herrlichen Berichte, wie auf unterschiedliche Weise Jesus ihnen begegnet. Und für den Erstleser der Evangelien sind diese Texte absolut abschreckend, denn sie widersprechen sich komplett. Das sind vier verschiedene Geschichten, die da stehen. Und seit etwa 250 Jahren, seit die Bibelkritik einsetzte, von evangelischen Theologen, die selbst sich den Grund unter den Füßen raubten, kann kein Mensch verstehen, aber so ist es. Als vor 250 Jahren die Bibelkritik einsetzte, war das der allererste Haken, wo sie reinsetzten und sagten, ha, habe ich euch. Vier Berichte der Auferstehung, jeder erzählt was anderes. Vor einigen Jahrzehnten, in den 70er Jahren, da gab es einen Journalisten in Amerika, Lee Strobel. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, schon hier von ihm erzählt in der Predigt. Und Strobel wurde auch der Boden unter den Füßen weggezogen, weil seine Frau, sie waren beide Atheisten, seine Frau Christ wurde. Ließ sich in einer Baptistengemeinde taufen in Amerika. Und Strobel war Journalist, relativ erfolgreicher Journalist. Und er dachte, das war's, meine Ehe ist zu Ende. Wie soll ich weiterleben mit einer Frau, die eine völlig andere Lebensphilosophie hat? Und er begann, mit Erlaubnis des Redakteurs, Artikelserien zu schreiben über die Auferstehungsgeschichte, um es zu widerlegen, um zu zeigen, dass die Christen diesen Unfug glauben. Es dauerte eine ganze Zeit und er untersuchte gerade diese Berichte der Evangelien. Er war Journalist und er wusste, wenn ich zu einem Unfallort komme oder zu einer Situation, wo verschiedene Betrachter da sind, wird niemand die gleiche Geschichte aufschreiben. Du kommst mit deiner Perspektive, mit dem Blick auf Ereignisse und Personen und eine wirklich schlüssige Geschichte ist die, wenn aus verschiedenen Berichten eine Geschichte entsteht. Und genau das haben wir. Ich will einmal durchgehen mit uns durch diese Berichte der Evangelien und uns die erste Auferstehung, die die Bibel nennt, genauer anschauen. Denn es sind mindestens 4 Auferstehungen, von denen die Bibel berichtet. Die erste, das ist die Grundlage. Weil ich lebe, sagt Jesus, es ist nämlich seine Auferstehung von den Toten. Was war passiert? Wir lesen im Lukas-Evangelium, in Kapitel 23, dass als Jesus starb, und er starb sehr früh, noch vor etwa 18, 19 Uhr, denn dann ging die Sonne unter, Josef von Arimathea, ein einflussreicher Mann in der Gesellschaft, zu Pilatus ging, dem römischen Statthalter, Bürgermeister könnten wir sagen, und ihn fragte, ob er den Leichnam vom Kreuz nehmen dürfe. Pilatus war hellauf erstaunt, es war ein sehr früher Tod für eine Kreuzigung, aber er erlaubte es und dann musste es schnell gehen. Schnell gehen, weil für die Juden ab dem Sonnenuntergang Freitagabend der Sabbat begann, wo man nicht mehr arbeiten durfte, wo das Alltagsleben stillstand. Und so muss es hektisch gewesen sein, als sie diesen Leichnam vom Kreuz nahmen. Die Nägel aus den Balken zogen, den Leichnam wahrscheinlich irgendwie unprofessionell schnell vom Kreuz nahmen. Einige Frauen waren mit dabei, das berichtet uns die Bibel, sie sahen das. Frauen, die ihm nachgefolgt sind, Frauen, die er geheilt hat, Frauen, die ihr ganzes Leben ihm gegeben haben und dieser Botschaft, stehen dabei und sehen, wie der schlaffe Körper vom Kreuz genommen wird. Die Höhle wird nicht weit weg gewesen sein, die Josef eigentlich für sich vorbereitet hatte. Sie war unbenutzt, musste sie auch sein nach jüdischem Brauch. Und so wurde Jesus hier hineingelegt. Die Zeit reichte nicht einmal, um den Leichnam nach jüdischem Ritual wirklich einzubalsamieren. Und so legten sie ihn in diese Höhle. Der Stein wurde versiegelt und verschlossen. Und ich habe mich öfter gefragt, an diesem Samstag vor allem, diesem Tag zwischen Freitag, dem Tod, und Sonntag der Auferstehung, wie ging es diesen Menschen? Der, an den sie alle Hoffnung gelegt haben, alle, ihren Beruf aufgegeben haben, teilweise ihre Familien über längere Zeiträume verlassen hatten, um ihm zu dienen. Tod. Alles vorbei. Und diese ganze Erwartung und Hoffnung, dass er sein Reich jetzt aufbaut, hier in dieser Welt, alles zerschlagen. Wie geht es weiter? Am Samstagabend, als der Sabbat vorbei war, mussten diese Frauen auf den Markt gegangen sein, ihre Salben gekauft haben, um den Leichnam ganz früh am Sonntagmorgen, das war der erste Tag der Woche, das wäre für uns Montag, einzubalsamieren. Und jetzt beginnt es und ich versuche einmal, aus den 4 Evangelien eine möglichst plausible Geschichte zu machen. Das ist nicht die einzige, wie es hätte sein können, aber die wahrscheinlichste. Die ersten Menschen, die zum Grab gehen, noch in der Nacht, das heißt im Johannesevangelium 20, Vers 1, als es noch dunkel war. Das heißt, vielleicht um 4 Uhr morgens, sehr, sehr früh, brach eine Gruppe von Frauen auf. Dabei war Maria Magdalena. Jesus hatte sie von bösen Geistern befreit. Da war Maria, die Mutter des Jakobus, vermutlich eines Jüngers. Da war Salome, die kennen wir nicht weiter, und vermutlich noch andere. Aber diese Frauen werden nicht gemeinsam gegangen sein. Maria Magdalena kam als Erste an diesem Grab an, als es noch finster, noch Nacht war. Und sie muss die Erste gewesen sein, die sah, dass der Stein weg war und das Grab leer. Maria, sie rennt zurück, als sie das sieht, völlig losgelöst und aufgelöst, das Schlimmste vermutend, in Panik, und rennt zu den Jüngern, um vor allem Johannes und Petrus, den Leitern, davon zu erzählen. Kurze Zeit später müssen die anderen Frauen zum Grab gekommen sein, denn hier heißt es, dass gerade die Sonne aufging. Auch sie kommen zum Grab mit der tiefsten Trauer und Erschütterung und sehen, der Stein, es heißt hier sogar nicht nur weggewälzt, weggeschleudert, der muss irgendwo weg gewesen sein. Und sie betreten dieses Grab und sie sehen, das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt und der Leichnam ist verschwunden. Und ihnen begegnet ein Engel und er sagt zu diesen Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus sucht, den Gekreuzigten. Und jetzt diese herrlichen Worte aus Matthäus 28, Vers 5. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Dann geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Diese Frauen, sie machen Kehrt sofort, rennen zurück. In der Zwischenzeit aber muss Maria Magdalena, die ja schon vorher da war, schon bei den Jüngern gewesen sein. Denn in Johannes 20,2 lesen wir, wie sie, Maria Magdalena, sagt, sie haben den Herrn aus dem Grab geholt. Achtet auf die Formulierung. Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Auch sie geht von einem Grabraub aus. Auch sie denkt, er sei einfach immer noch tot und irgendjemand hätte ihn geklaut. Petrus und Johannes und die anderen Jünger glauben weder der Botschaft von Maria Magdalena, dass das Grab leer ist, rennen los. Johannes muss der Jüngste gewesen sein. Er kommt als Erster an, sagt uns dieser Bericht. Er geht aber noch nicht hinein, sieht nur die Grabtücher dort liegen. Dann kommt Petrus völlig außer Atem an, geht hinein. Und sie kehren zurück und erzählen es den Jüngern. Das Grab ist leer. Niemand glaubt es. In der Zwischenzeit muss Maria Magdalena ein zweites Mal zum Grab gekommen sein, nachdem sie es den Jüngern gesagt hatte. Und jetzt wird auch sie von einem Engel begrüßt. Sie schaut ins Grab und der Engel spricht zu ihr. Und dann steht ein Mann vor ihr. Sie erkennt ihn nicht, weil sie so weint in Trauer, weil er eine andere äußere Erscheinung hat, wir wissen es nicht, da steht ein großes Fragezeichen. Aber sie geht davon aus, dass hier der Gärtner ist und sie sagt, wo habt ihr ihn hingelegt? Und dann sagt dieser Gärtner, der Mann, nur ein Wort, Maria. Und dann weiß sie es. Und sie ist die Erste, die Allererste, der Jesus leibhaftig erscheint. Die Soldaten, die auch hier waren, rennen zu den Männern des Hohen Rates, den Politikern, und erzählen ihnen, was passiert ist. Ein Erdbeben, das Grab ist leer. Und diese Männer, die ihn haben töten lassen, sie bestechen sie mit Geld, damit sie behaupten, der Leichnam sei gestohlen worden. Und dann beginnt es und Jesus erscheint Situation für Situation seinen Jüngern. Wir lesen davon, dass er einmal den 11 Jüngern, Judas ist ja mittlerweile nicht mehr dabei, hat sich bereits das Leben genommen, den 11 Jüngern erscheint. Dann erscheint er, Johannes 21, 7 dieser Jünger am See von Galiläa, als sie fischen. Die gehen zurück zum Fischen und 7 von ihnen erscheint Jesus. Er brät ihnen am Ufer sogar Fisch an. Mit seinem Körper ist er da, sie essen zusammen mit seinem auferstandenen Körper. Und dann erscheint er ihnen auf einem Berg in Galiläa, das ist die Himmelfahrt. Und später wird Paulus den Korinthern, die glauben, er sei gar nicht auferstanden. Da ist in der frühen Kirche eine Debatte, ob es die Auferstehung aus den Toten überhaupt gibt. Und Paulus wird ihnen sagen, 1. Korinther 15, Vers 6, dass er in dieser ganzen Situation, in dieser ganzen Sache 500 Menschen auf einmal erschien. Und ihm selbst ja auch. Saulus, wie er damals noch hieß, und dann Paulus, der diesem Jesus begegnete auf dem Weg nach Damaskus und wie gegen eine Betonwand knallte sein Leben und alles lag da zerbröselt. Warum? Weil er Jesus gesehen hat, lebendig. Und er weiht ihm sein Leben. Selbst der Familie erscheint Jesus. Jakobus, er ist später der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Er ist der leibliche Halbbruder, müssten wir sagen, von Jesus. Und in 1. Korinther 15, Vers 7 heißt es, dass auch er Jesus sah. Er glaubte auch zuerst nicht. Es ist hochinteressant, wir wissen, dass Jakobus, dieser Bruder von Jesus, einen Märtyrertod starb. Eine sehr frühe Quelle berichtet uns Josephus Flavius, er war ein jüdisch-römischer Geschichtsschreiber, er richtet von der Hinrichtung von Jakobus vermutlich im Jahr 62 nach Christus. Und jetzt achtet mal darauf, was er schreibt. Josephus Flavius glaubt nicht an Jesus. Für ihn sind die Christen irgendeine neue jüdische Sekte, die mal kurz aufsteigen und dann wieder den Bach runtergehen, wie alle anderen auch. Und er schreibt, er versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor diesen, also den Hohen Gericht, den Bruder des Jesus, der Christus genannt wird, mit Namen Jakobus, sowie noch einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und zur Steinigung führte. Der Bruder von Jesus wird gesteinigt. Warum? Habt ihr die Begründung gehört von dem römischen Geschichtsschreiber? Weil er an Jesus glaubt. Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Es wäre der größte Narr der Weltgeschichte, wenn er für eine Lüge, ich meine, er kennt seinen Bruder, er hat ihn aufwachsen sehen. Und dann kommt da irgend so ein Narr, der behauptet, sündlos zu sein und Gott zu sein. Jakobus wäre der allererste, der sagen müsste, ihr Narren, das ist mein Bruder. Der ist wie wir alle. Aber dieser Jakobus, er wird gesteinigt. Die Steine fliegen auf ihn, während er in den Himmel blickt und glaubt an Jesus als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Jesus erscheint Hunderten von Menschen leibhaftig, in diesem neuen Leib, den er hat als der Sohn Gottes. Und meine Frage an dich ist, ist dir Jesus schon erschienen? Ist dir Jesus schon erschienen? Und ich rede nicht von einer leibhaftigen Erscheinung, denn wir leben in einer Zeit, wo Gott den Menschen, den Sündern, erscheint durch sein Wort. Er hat sich hier seinen Jüngern gezeigt, damit sie diese Botschaft predigen. Und das haben sie getan. Und dass diese Botschaft die Welt verändert. Und das hat sie getan. Land für Land, Kontinent für Kontinent wurde überrollt. Nicht von Armeen, nicht von Kriegen, nicht von Waffen, sondern von einer Botschaft, einer Nachricht. Ich las kürzlich das Buch eines britischen Historikers Dominion, Herrschaft. Und er ist säkularer Historiker und er hat sich aus der weltlichen Sicht mit Jesus beschäftigt. Und seine Frage ist, auf diesem Buch Herrschaft, Dominion, da hängt ein Gekreuzigter. Und seine Frage ist, wie kann der Gekreuzigte die Welt erobert haben? Wie konnte diese Botschaft Kontinent für Kontinent erobern und die westliche Welt, wie wir sie heute haben, formen? Ich las kürzlich ein Interview mit ihm und so skeptisch scheint dieser Historiker gar nicht mehr zu sein. Ist ihm Jesus schon erschienen? Ich weiß es nicht, aber die Frage an dich ist, ist dir Jesus erschienen? Hast du diese ungeheure Auferstehungskraft kennengelernt? Das ist das, was wir erleben können. Zinzendorf war ein Mann aus sehr wohlhabendem Haus. Vielleicht kennt ihr ihn aus der Schule. Es gibt sogar in den Geschichtsbüchern Seiten über ihn. Und Zinzendorf, er war Skeptiker, er glaubte nicht wirklich. War auf einer Reise nach Frankreich und auf dem Rückweg, da machte er Halt in Düsseldorf in der Gemäldegalerie. Er liebte Kunst, er war da sehr interessiert. Und er ging durch diese Kunstausstellung, das war in der Mitte des 18. Jahrhunderts, und blieb an einem Bild hängen. Kunsthistoriker sagen heute, dieses Bild ist nicht mal besonders schön. Ich bin weder Kunsthistoriker, noch habe ich Ahnung von Bildern. Ich fand es auch nicht so schön. Ecce Homo heißt es, ein Bild, wo Jesus als der Leidende dargestellt ist. Und Zinzendorf als junger Mann, er ging durch diese Ausstellung, er blieb an diesem Bild stehen. Und es war nicht so sehr das Bild, das ihn fesselte, es war das, was dort stand. Der junge Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf las, das tat ich für dich. Das tat ich für dich. Und er sagt später, er saß stundenlang vor diesem Bild und in seinem Geiste, da wanderte er in die Gassen Jerusalems, hörte das Geschrei, das entfesselte Geschrei der aufgehetzten Meute, die das Blut dieses Nazareners forderte. Er sagte, wie er da saß und diesen göttlichen Erdulder sah, blutüberströmt, wankenden Schritts, zusammenbrechend unter dem Kreuz, geschlagen und ausgepeitscht. Er sagt, wie er da sitzt vor diesem Bild, das tat ich für dich. Und er sah in seinem Geist die Nägel in seine Hände und Füße gehen. Den Hass der Meute, die Rohheit, die Gewalt. Und er sagt, wie er im Geiste dort saß und in diesem das tat ich für dich in seinem Geiste sah, wie Jesus ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er sagt, in diesem Moment wusste ich, warum Gott ihn verlassen hat, wegen mir, wegen meiner Sünde. Das tat ich für dich. Er litt stellvertretend für mich, sagt der junge Zinzendorf. Und dann ging es weiter. Es stand nicht nur da, was tat ich für dich, sondern auch die Frage, was tust du für mich? Und Zinzendorf sagt, er verließ diese Ausstellung in der festen Gewissheit, diesem Jesus, dem Leidenden, dem Auferstandenen, sein Leben zu geben. Und das tat er. Zinzendorf ging in die Geschichte als einer, der sich seines adligen Stands, das war ihm völlig egal, hätte Karriere machen können, er hätte Einfluss ausüben können. Stattdessen wurde er zu dem, der die Christen, die verfolgt wurden, im mitteleuropäischen Bereich sammelte. Und wisst ihr, was er dann mit ihnen tat? Als erster Deutscher sandte er diese Leute wieder aus, um als erster Heidenmissionar überall in der Welt, überall in die Welt, bis nach Indien Menschen zu senden, um diese Botschaft des gekreuzigten und Auferstandenen zu predigen. Kennst du diesen Jesus, der Zinzendorfs Leben verändert hat, der das Leben von so vielen hier verändert hat? Denn das ist die zweite Auferstehung. Die Bibel, sie erzählt oder berichtet von einer weiteren Auferstehung, die real ist und die in diesem Leben, nicht im zukünftigen, erfahrbar ist. Und es ist die Auferstehung der Seele oder des Herzens oder des Inneren des Menschen, des Glaubenden. So wie die Jünger nicht geglaubt haben, dass Jesus wirklich auferstanden ist und es unzählige Menschen nicht getan haben, sondern Gott ablehnen mit ihrem Leben, so sagt uns die Bibel, dass wir hier in diesem Leben von 0 bis 80, 90, 60 oder 30, da muss etwas stattfinden, eine Auferstehung aus den Toten, aber nicht leibhaftig, sondern der Seele, weil unsere Herzen tot sind. Epheser 2 sagt es, dass wir früher gelebt haben, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Und Paulus schreibt weiter in Vers 3, zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Glaube nicht, dass du in einem geistlich neutralen Raum leben kannst. In dieser Welt gibt es keinen geistlich neutralen Raum, wo ich einfach lebe und Gutes tue, wie ich möchte, oder Schlechtes tue, wie ich möchte. Die Bibel ist so klar, dass es zwei Reiche in dieser Welt gibt. Und das eine Reich ist ein Reich der Finsternis, von dem hat Paulus hier gesprochen. Jesus hat von diesem Reich der Finsternis gesprochen und in dieses Reich wird jeder Mensch hineingeboren. Jeder, ob Sohn vom Pastor, von irgendjemandem oder vom Schwerverbrecher, jeder wird hier hineingeboren. Und Jesus, er sagt selber in Markus 7, Vers 21, welches Gesetz, welches Grundgesetz hier herrscht, was der Mensch in diesem Reich tut. Jesus sagt, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, aus diesem toten Herzen kommen böse Gedanken. Und mit ihnen alle Arten von sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit. Dazu Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft. Und wir könnten einen Punkt daran setzen und so weiter. Das ist die Realität und ich muss euch nicht viel davon erzählen. Wir kennen diese Realität. Jeder von uns kennt sie. Und vielleicht bist du einer von den Stillen, die das nicht hier rauslassen Aber ein kurzer Blick ins Herz zeigt, genau das ist es. Das ist mein Leben, das ist mein Ich. Und jetzt kommt Jesus und er steht von den Toten auf. Und die Bibel sagt uns, dass so wie Jesus aus den Toten auferstanden ist, bei jedem Gläubigen, bei jedem Menschen, der an Jesus Christus glaubt, seine Seele zu neuem Leben aufersteht. Es ist eine Auferstehung der Seele, die ein völlig neues Leben bewirkt. Paulus schreibt es so herrlich in Römer 6. Wir feiern hier jedes Jahr Taufen. Direkt unter mir ist das Taufbecken. Und dieses Symbol der Taufe, dass ein Mensch ins Wasser getaucht wird, bedeckt wird und auftaucht, ist ein Symbol, das Paulus uns hier erklärt in Römer 6, Abvers 3. Er sagt, oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind. Paulus sagt, wer an diesen Jesus glaubt, in ihm stirbt was. In ihm stirbt was, aber das soll auch sterben. Das ist das böse Innere der Seele. Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden. Und das hat einen Zweck. Damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde. Und jetzt kommt der Satz, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. In einer anderen Übersetzung heißt es, in der Neuheit des Lebens wandeln. Meine Frage ist, kennst du das? Immer wieder rede ich mit Menschen, die unruhige Seelen haben, die nach Frieden suchen, nach Vergebung ihrer Sünden und nach Gott suchen. Und nicht selten kommen die Leute und wir reden und ich frage, bist du ein Kind Gottes? Weißt du das? Und sie sagen, ich weiß es nicht. Und wenn man nur kurz ins Gespräch gibt, merkt man sehr schnell, ist das schon passiert oder nicht? Weil das, wenn Jesus ins Leben kommt, ändert alles. Es ist die Neuheit des Lebens. In Epheser 1 wird uns gesagt, dass diese Umstellung, dieses neue Leben so radikal ist, dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die erste Auferstehung, jetzt auch wirksam ist im Menschen. Im Menschen. Und alles ist neu. Die Bibel sagt, dass wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Ich will es bildhaft versuchen darzustellen durch ein Beispiel. In Amerika lebte im letzten Jahrhundert Dr. Harry Ironside. Er war ein Gottesmann, Pastor, Theologe, Evangelist. Und eines Tages, da wurde er öffentlich herausgefordert, um mit einem Agnostiker eine öffentliche Debatte über den christlichen Glauben zu führen. Ein Agnostiker ist ein Mensch, der nicht radikal genug ist, um Atheist zu sein, der einfach sagt, ich weiß es nicht. Das sind die Leute, die am allerfeinsten raus sind, die schlicht sagen, ich weiß es nicht, wir können es nicht wissen. Und Ironside, er sagte, gut, ich mache das gerne, wir können gerne debattieren, aber eine Bedingung hätte ich. Und er ließ diesem Herausforderer, dem Agnostiker, ausrichten, dass der Agnostiker zuerst beweisen solle, dass seine Botschaft, der Agnostizismus, dass es sich überhaupt lohne, ihn zu verteidigen. Und Ironside schrieb ihm und sagte, er solle doch einen Mann mitbringen, der auf die schiefe Bahn geraten sei, vielleicht ein Trinker oder ein Kriminellen, und eine Frau mitbringen, die auf die schiefe Bahn geraten sei, wie auch immer Prostituierte, Abhängige, was auch immer, Menschen, die richtig im Sumpf des Lebens waren, und die durch die Botschaft des Agnostizismus herausgekommen sind. Und Ironside sagte, ich werde 100 Männer und 100 Frauen mitbringen, die durch die Botschaft von Jesus herausgekommen sind. Das war der Deal. Diese Debatte fand nie statt. Der Mann meldete sich niemals mehr wieder. Es gibt keinen Menschen, der durch die Botschaft des Atheismus oder des Agnostizismus zu neuem Leben ersteht. Hey, das Leben ist sinnlos, du kannst nichts wissen, keine Ahnung, was nach dem Tod kommt. Steh doch auf und leb mit Frohmut weiter. Wirklich? Ich glaube, ich könnte keine 100 Frauen und 100 Männer mitbringen. Ironside hatte wohl einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Aber 10 Männer und 10 Frauen, das wäre kein Problem. So viele Menschen kenne ich und die sitzen nicht hier. Und denn ihr Leben wurde verändert. Ich gehöre selbst dazu. Kennst du diese Neuheit des Lebens? Die Bibel nennt es schlicht Wiedergeburt. Da wird was geboren im Menschen, wenn ein Mensch an diesen auferstandenen und gekreuzigten Jesus glaubt. Und plötzlich fallen die Ketten ab. Nicht, weil der Mensch plötzlich so viel tun könnte, sondern weil Jesus jetzt in ihm lebt. Süchte, Charakterzüge, Gewohnheiten. Jesus hat den Tod besiegt und er hat die Sünde besiegt. Kennst du diesen Jesus? Und bist du zu neuem Leben auferstanden? Denn die Bibel ist klar, nur wer diese zweite Auferstehung, diese Wiedergeburt erlebt hat und jetzt mit Jesus lebt, der wird auch an der dritten Auferstehung teilnehmen. Und es ist die Auferstehung zu ewigem Leben. Die Auferstehung zu ewigem Leben. Ich habe selbst den Eindruck, dass viele Christen so weit oft gar nicht denken. Und es ist schade. Und es ist gut und wichtig, dass wir Ostern feiern, Himmelfahrt feiern, um daran zu denken, woran glauben wir eigentlich? Was kommt da eigentlich noch auf uns zu? Was erwartet mich, mir, dem Menschen, der Jesus sein Leben gegeben hat und an ihn glaubt und von neuem geboren wurde? Paulus schreibt es so schön in Philipper 3, Vers 20 und 21. Doch wir, er redet von den Christen, haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Und jetzt schaut mal, was passieren wird. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Vielleicht fühlst du das jetzt gerade, den armseligen, vergänglichen Leib. Vielleicht bist du gerade von Krankheit geplagt, Depression. Vielleicht stehst du am Abend des Lebens, die Kraft lässt nach. Die Geschichten vom starken Leben, die sind irgendwann in der Jugend zurück, längst vorbei, menschlich hoffnungslos. Aber wirkt Paulus euch hier hoffnungslos? Wirkt er ängstlich? Überhaupt nicht. Er sagt, wir erwarten, wir wissen, wir haben jetzt schon ein Bürgerrecht im Himmel. Ein Bürgerrecht, das mir eines Tages das Privileg geben wird, Bürger dieses Reiches zu sein. Und wir erwarten diesen Retter und Herrn Jesus Christus. Erwartest du ihn wirklich? Erwartest du ihn wirklich, dass er vielleicht jetzt, heute noch wiederkommen kann und diese Realität aufrichtet? Und er wird uns einen neuen, verherrlichten Körper geben. Und dann bekräftigt Paulus es so schön und sagt, das geschieht mit der Kraft, in der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Ich will einmal zwei Beerdigungen gegenüberstellen, die ich erlebt habe, wo ich selber war. Zwei Situationen, die sogar kurz nacheinander stattfanden, wo zwei Menschen zu Grabe getragen wurden. Und das hätte unterschiedlicher nicht sein können. Die eine Situation, ein junges Leben geht zu Ende, viel zu früh. Und ich habe nur mit meiner Frau den Friedhof betreten. Und da war in dieser Stille ein ohrenbetäubendes Schreien der Hoffnungslosigkeit. Wirklich, es war furchtbar. Ein Leben geht zu Ende ohne Hoffnung auf Auferstehung. Der dazugerufene Geistliche erzählt noch irgendeinen Unsinn von irgendeinem Licht, das er jetzt bewohnen würde und herabschauen würde. Wirklich völlig absurd. Verstehe ich, dass Menschen sagen, ja, die Geistlichen, die Pfarrer, die reden doch eh nur Unsinn. Nicht auf nichts auf die Bibel aufgebaut, irgendwas. Und noch ehe das letzte Lied verklingt, ist der Geistliche weg, zurückbleibt eine gelähmte Familie und Angehörige, Menschen ohne Hoffnung. Einige Zeit später, auch ein junges Leben geht zu Ende. Auch hier unermessliches Leid. Viele sind gekommen. Es wird geweint, es wird getrauert. Aber inmitten dieser Tränen, dieses Gefühl, was ich vorher sagte, was ich als Kind schon nicht erklären konnte, Trauer und Hoffnung, Schmerz und Freude, Trostlosigkeit und feste Gewissheit einer Auferstehung. Und inmitten dieses traurigen Tages diese herrliche Botschaft: Ich lebe. Und weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Glaubst du das? Ich will dich ganz persönlich fragen, glaubst du das? Uns Christen wird oft vorgeworfen, ja ihr macht ja nur Angst vor dem Tod. Wir sind die Einzigen, die vom Tod reden. Das wird ja ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Werden die Menschen darüber sprechen? Und es ist keine Angstmacherei, es ist eine Realität. So wird es uns gehen. Und jeder von uns wird vor dem lebendigen Gott stehen. Und die Bibel sagt so klar, da wird niemand einen Mund auftun, um sich zu verteidigen, weil er wissen wird, ich bin ein Sünder. Und ich habe den Tod verdient vor dem heiligen und gerechten Gott. Aber Menschen, die hier an diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus geglaubt haben, die diese Wiedergeburt erfahren haben, sie werden auferstehen zu neuem Leben. Im 2. Jahrhundert erlebte ein sehr, sehr bekannter Grieche, er hieß Lukian von Samosata. Er hat viel davon geprägt, was wir heute noch im Theater und der Komödie kennen. Und er schrieb etwa Mitte des 2. Jahrhunderts um 150, 160 folgende Worte. Er war kein Freund der Christen, das wird man auch gleich heraushören. Übrigens verehrten diese Leute den bekannten Magus, der in Palästina deswegen gekreuzigt wurde, weil er diese neuen Mysterien in die Welt eingeführt hatte. Und jetzt schaut man, wie er darüber schreibt. Denn diese armen Leute, er redet von den Christen, haben sich in den Kopf gesetzt, dass sie mit Leib und Seele unsterblich werden und in alle Ewigkeit leben würden. Daher kommt es dann, dass sie den Tod verachten und viele von ihnen sogar freiwillig als Märtyrer in die Hände laufen. Lukian von Samosata ist 1900 Jahre tot. Und diese dummen und verachtenswerten Christen leben. Sie leben. Meine Frage an dich ist, hast du diese Hoffnung? Hast du diese Realität des Glaubens ergriffen? Glaubst du an Jesus und spürst du seine Kraft wirksam in dir, jetzt schon hier in diesem Leben? Jesus, er sagt es in so herrlichen Worten, kurz vor unserem Predigttext in Johannes 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und ich danke Thomas, diesem Zweifler, diesem Skeptiker, für seine für uns so dümmlich wirkenden Fragen. Ich danke ihm, weil Thomas hat mitunter die herrlichsten Aussprüche Jesus heraufprovoziert durch seine Fragen. Denn daraufhin fragt Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie könnten wir den Weg wissen? Und dann sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6, diesen herrlichen Vers. Jesus Christus spricht zu ihm, zu diesem Thomas, der so nachfragt, der so dümmlich wirkt. Herr, wohin gehst du? Ich weiß nicht, wohin. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Kennst du diesen Weg? Kennst du diese Wahrheit und kennst du dieses Leben? Es ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Wie wird es im Himmel sein? Es wird herrlich sein. Als Kind, da habe ich immer an die goldenen Straßen gedacht und an Edelsteine auf den Toren und dachte mir, boah, das wird voll schön sein, bis ich mal die Offenbarung gelesen habe und gemerkt habe, das sind einfach nur Versuche, diese unermessliche Herrlichkeit zu beschreiben. Aber da geht es nicht um Straßenpflaster und um Türen. Die schaue ich mir hier ja auch nicht voller Bewunderung an. Den Teer auf dem Boden und den Riegel an der Tür. Die sind mir doch völlig egal. Um wen es im Himmel geht, ist Gott selbst. Es ist Jesus selbst, den wir dort sehen werden in all seiner Herrlichkeit. Und dort werden wir ihn alle Zeit anbeten. Und es wird eine Lebensrealität sein, die viel klarer und schöner ist wie die hier. Wir werden anbeten. Wir werden arbeiten, wir werden feiern, wir werden lachen. Denk an den schönsten Tag deines Lebens hier auf dieser Welt. Der Tag, wo du dich zurückerinnerst und denkst, da geht die Seele hoch, war das schön, die Hochzeit oder was auch immer das war. Und jetzt multipliziere es Milliarden und Milliarden und Milliardenfach. Und du bist immer noch nicht da, wie es im Himmel sein wird. Ich freue mich so darauf. Ich freue mich so auf diese Herrlichkeit. Wir werden einen neuen Körper in dieser Herrlichkeit bekommen. Ohne Leid, ohne Geschrei. Wir werden bei Jesus sein. William MacDonald, er schrieb einmal in einem Buch, könnte es sein, dass wir, wenn wir dann bei den Herrn sehen, uns fragen, warum wir ihn nicht mehr geliebt, ihm nicht besser gedient, nicht besser für ihn gelebt haben, als wir noch hier auf der Erde waren. Und dann fügt er ein Gedicht an von dem unbekannten Verfasser und ich will diese drei Strophen vorlesen. Wenn ich schaue in sein strahlend Gesicht, dorngekrönt einst, jetzt nur vor Licht, wünschte ich, dass ich mehr noch ihm gab, mehr, so viel mehr. Mehr meines Lebens und was ich nur hab, wenn ich schaue in sein strahlend Gesicht, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch ihm gab. Sehe ich die Hand, die alles erschafft, durchnagelt einst, jetzt nur voll Kraft, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch ihm gab, mehr, so viel mehr. Mehr meines Lebens und was ich nur hab, sehe ich die Hand, die alles erschafft, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch ihm gab. Wenn ich kniee vor dir, Gottes Sohn, du, der du einst littst, jetzt auf dem Thron, wünscht ich, dass ich mehr noch dir gab. Mehr, so viel mehr. Mehr meines Lebens und was ich nur hab. Wenn ich kniee vor dir, Gottes Sohn, wünscht ich heiß, dass ich mehr noch dir gab. Nimm alles zusammen, was dieses Leben hergibt. Raff den Reichtum, raff den Ruhm, raff all das zusammen. Es ist nichts. Es ist nichts im Vergleich zu Jesus, wie wir ihn sehen werden. Und ich will dich ernst fragen, auch nicht nur den, der heute vielleicht zum ersten Mal als Besucher hier sitzt, den, der seit Jahrzehnten vielleicht hier sitzt, seit Jahren. Kennst du diesen Jesus? Und kennst du diese Herrlichkeit? Hier in diesem Leben. Das ist so anders wie Religion, wie irgendwelche Sakramente, wie irgendwelche Taten und Handlungen, die wir tun. All das, sagt uns die Bibel, bringt uns nichts, nichts. Wir könnten unser Leben nur noch durchbeten und nur noch Gottesdienste besuchen und Geld spenden und Dinge tun. Vor Gott brächte es nichts. Er ist der heilige Gott und wir sind tot in unseren Herzen. Wir sind Sünder. Aber Jesus starb am Kreuz, um zu bezahlen. Hast du diese Bezahlung angenommen? Ist dir vergeben? Und kennst du diese Herrlichkeit? Denn es gibt auch eine vierte Auferstehung. Und die ersten drei Auferstehungen waren herrliche Auferstehungen. Die vierte ist eine absolut schreckliche Auferstehung. Die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch, der geboren wird, nie wieder nicht existieren wird. Jede Seele ist ewig. Jede. Übrigens auch jede der Seelen von den über 100.000 Ungeborenen, die jedes Jahr in Deutschland abgetrieben werden. Auch diese Seelen sind unsterblich. Auch diese Seelen existieren für ewig, weil der lebendige Gott sie erschaffen hat. Und ein Mensch, der Gott abgelehnt hat, der im Unglauben gestorben ist, der diese Botschaft gehört hat und ihr den Rücken zugekehrt hat, auch er wird auferstehen. Und ich will vorlesen aus Offenbarung 20, was dort sein wird. Offenbarung 20, ein Kapitel, wo ich zitternde Knie bekomme, wenn ich nur daran denke. Es ist der große weiße Thron. Offenbarung 20, ab Vers 11. Dann sah ich einen großen weißen Thron und sah, wie Erde und Himmel vor dem, der darauf saß, entflohen. Sie konnten vor ihm nicht bestehen und verschwanden im Nichts. Unser Universum verschwindet im Nichts vor diesem Gott, wenn er sich offenbart vor seinem Thron. Es geht dahin wie eine Welle am Ozean und ist weg. Das ist der lebendige Gott. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen. Merkt ihr schon hier den Widerspruch? Ich sah die Toten stehen. Wie kann der Tote stehen? Er ist nicht mehr tot. Er lebt. Aber er ist geistlich tot. Und ich sah die Toten vor ihm stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Meint er hier Körpergrößen? Ich weiß es nicht. Meint er hier Politiker und Einfluss vom Großen bis zum Kleinen? Ich weiß es nicht, aber jeder wird hier stehen. Und dann diese Worte, es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und dann noch ein anderes Buch, das Buch des Lebens. Anschließend wurde Gericht über die Toten gehalten. Warum? Weil sie leben, weil sie auferweckt wurden. Und jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Mich fragen oft Menschen, Skeptiker, wenn ich mit ihnen rede, aber wie will Gott es machen? Was ist mit den Menschen, die diese Botschaft nie gehört haben oder die wirklich gut gelebt haben? Ich kann nicht jede Frage beantworten, aber eins weiß ich, jeder Mensch, der vor dem lebendigen Gott stehen wird und sein Urteil hören wird, wird es anerkennend stumm annehmen. Jeder Mensch wird verstehen, warum er hier gerichtet wird. Und er wird schweigen müssen, weil er weiß, ich werde zu Recht gerichtet. Die Anklage ist richtig. Vers 13, auch das Meer gab seine Toten heraus, ebenso der Tod und sein Reich. Jeder von diesen Toten bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Schließlich wurde der Tod selbst in den Feuersee geworfen und das Totenreich dazu. Das ist der zweite Tod. So nennt die Bibel das ewige Leben in der Verdammnis, den zweiten Tod. Wenn also jemand nicht im Buch des Lebens stand, wurde er in den Feuersee geworfen. Wie komme ich also in dieses Buch des Lebens? Das muss doch die Frage eines jeden Menschen sein. Da will ich rein. Wenn es um ein Buch geht, wo Namen stehen, wie kommt mein Name da herein? Was kann ich tun? Was kann ich machen, Gott? Ich würde alles hergeben, wenn das wahr ist, alles in dieser Welt, um in diesem Buch zu stehen. Und Gottes Antwort ist das Kreuz. Die Antwort ist, du kannst nichts tun. Ich habe alles getan. Ich habe meinen Sohn geopfert für dich. Das tat ich für dich. Und weil er lebt, dürfen wir leben. Weil er lebt, dürfen wir leben. Dieser Vers aus Johannes 14, Vers 9 hat eine so ungeheure Kraft. Kennst du sie? Es ist noch eine kleine Zeit und dann sieht die Welt mich nicht mehr. Und diese Zeit ist jetzt immer noch da. Ihr aber seht mich, siehst du ihn. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn du keine Gewissheit hast, ob diese Auferstehung 2, dieses neue Leben, die Wiedergeburt tatsächlich in deinem Leben stattgefunden hat, dann mach's heute fest. Du kannst nichts tun, du kannst nichts geben, du musst glauben. Glauben und dich vors Kreuz beugen und verstehen, hier starb er für meine Schuld. Vielleicht bist du und weißt, ich habe es erlebt. Das war die Perspektive, die Richtung meines Lebens, aber über die Jahre kam Falle nach Falle. Es wurde kälter und starrer und jetzt, ja, ich glaube, aber diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ich spüre sie kaum noch. Kehr um, komm zum Kreuz und finde dieses Leben wieder und lebe für ihn. Lebe für ihn, wie es in diesem Gedicht heißt, mehr meines Lebens und was ich nur habe, wenn ich knie vor dir, Gottes Sohn, wünsch dich heiß, dass ich mehr noch dir gab. Das ist die Auferstehungsbotschaft. Das ist das, was Jesus für uns getan hat, die erste Auferstehung. Das ist die Grundlage. Die zweite Auferstehung, wer daran glaubt, der erfährt diese Wiedergeburt und darf ganz neu leben in diesem Leben. Ich habe Menschen gesehen, die dachten, alles ist vorbei. Alles ist kaputt. Die Sünde hat alles zerstört. Und Jesus hat hier schon in diesem Leben alles neu gemacht. Nicht alles schön und gut. Oft kommt noch mehr Leid und noch mehr Prüfungen. Aber um diesen Glauben zu bewähren, aber die Seele wird neu. Und dann die Auferstehung zu ewigem Leben oder zu ewigem Gericht. Wir haben diese ganze Botschaft der Predigt in dem wunderbaren apostolischen Glaubensbekenntnis. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam, wenn du mitsprechen kannst, wenn du das wirklich glaubst, fest und gewiss mitzusprechen, was Gläubige seit vielen hundert Jahren als Trost und Ermutigung, zum Teil Sonntag für Sonntag als die Grundlage ihres Glaubens sprechen, das apostolische Bekenntnis. Und frage dich, glaube ich daran? Liegt darauf meine Hoffnung? Und wenn nicht, dann kehr uns zum Kreuz und erlebe die Auferstehung zu neuem Leben. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen und anschließend wollen wir noch gemeinsam beten. Wir wollen gemeinsam lautes sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Halleluja. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, weil du lebst, dürfen wir leben. Ich kann dir nicht sagen, wie dankbar, aber auch wie mit einem demütigen, geschlagenen Herzen ich diese Botschaft selbst für mich höre, Herr. Und ich danke dir. Es ist so herrlich. Du bist der wunderbare Erlöser. Und wir dürfen gewiss sein, wer in dir ist, ist nicht verloren, sondern darf ewig leben. Und ich bete, Herr, dass du doch jedem, der hier heute ist, dass er diese Botschaft glaubt, diese neue Wirklichkeit der Wiedergeburt erlebt und erfährt, wenn es noch nicht geschehen ist, und als dein Kind dir nachfolgt. Danke für dieses herrliche Fest, deine Auferstehung, die uns Gewissheit gibt. Auch wir dürfen eines Tages mit dir auferstehen. Amen.